Ottfried Höffer, die hohe Kunst des Alterns. Kleine Philosophie des guten Lebens. Eines ganz gewöhnlichen Tages, wahrscheinlich allein vor dem Spiegel, entdecken wir alle unser erstes graues Haar. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier und schwuppdiwupp, ehe man sich's versieht, ist das Deckhaar plötzlich weiß. Nun gilt es, den grauen Schopf mit Würde zu tragen. Aber wie soll das gehen, wo doch alles um uns herum die Jugend zelebriert? In Würde zu altern ist keine leichte Aufgabe. Man könnte es sogar als hohe Kunst bezeichnen. So sieht es jedenfalls der Philosoph Ottfried Höffer und plädiert dafür, die vergessene Kunst des Alterns wieder neu zu erlernen. Er sagt aber auch, zur Kunst des Alterns gehört nicht nur, wie wir selbst altern, sondern auch, wie wir älteren Leuten begegnen. In diesen Blinks werfen wir daher einen philosophischen Blick auf das Thema, der unter anderem auch unsere Sensibilität für den Umgang mit unseren älteren Mitmenschen schärfen soll. Blink Nummer 1. Im deutschen Gesundheitssystem steht bei der Altenfürsorge vor allem ökonomisches Denken im Vordergrund. Ein Großteil der alten Menschen ist darauf angewiesen, dass man ihnen hilft, sie pflegt und ihnen Zuneigung schenkt. Unser Pflegesystem sieht aber vor allem Letzteres nicht vor. Hohes Alter wird hier hauptsächlich als Kostenfaktor gesehen, was dazu führt, dass man mit alten Menschen umgeht, als seien sie eine defekte Ware. Das liegt in erster Linie daran, dass unsere Gesundheit, wie so vieles andere auch, der kühlen Logik des Kapitalismus und damit der Wirtschaftlichkeit unterworfen ist. Der Wirtschaftswissenschaftler Bert Rürup fand beispielsweise heraus, dass deutsche Krankenhäuser in der Zeit zwischen 1991 und 2006 mit 45% weniger finanziellen Mitteln auskommen mussten. Diese drastische Kürzung betrifft alte Menschen ganz besonders, da sie im Vergleich zu anderen Altersgruppen überdurchschnittlich häufig in Krankenhäusern behandelt werden. Der ökonomische Druck wirkt sich auch auf die Art der Behandlungen aus. So versucht man aus Kostengründen besonders auf den geriatrischen Stationen die Aufenthaltsdauer der Patientinnen und Patienten zu verkürzen. Selbst dann, wenn ein längerer stationärer Aufenthalt angebracht wäre. Gleichzeitig wird aus ökonomischen Überlegungen heraus zu häufig operiert. Denn Operationen bringen den Krankenhäusern Geld, auch wenn ihr medizinischer Sinn zweifelhaft ist. In beiden Fällen scheint die Wirtschaftlichkeit mehr zu zählen als das Wohl der Patienten. Dass die Wirtschaftlichkeit immer mehr die Überhand gewinnt, sieht man ebenfalls daran, dass in Krankenhäusern und Pflegeheimen medizinische Direktoren zunehmend durch kaufmännische ersetzt werden. Der betriebswirtschaftliche Blick bestimmt den Alltag in diesen Einrichtungen. Aus Pflegeheimen werden Betriebe, Patienten werden zu Kunden bzw. zur Profitquelle oder eben zum Kostenfaktor. Am zynischsten offenbart sich diese Wirtschaftsmentalität in der Formulierung des sozialverträglichen Frühablebens. Je früher Menschen sterben, so die Logik, desto weniger fallen sie der Gesellschaft finanziell zur Last. Pflege und Fürsorge für Hilfebedürftige sind für die Betroffenen jedoch essentiell, unabhängig davon, wie hoch die Kosten sind und ob Effizienzkriterien eingehalten werden. Daher ist es höchst bedenklich, wenn derartige ökonomische Motive den Pflegebereich bestimmen. Denn damit wird älteren Menschen das versagt, was sie würdevoll altern lässt. Zuneigung und Respekt. Blink Nummer 2. Das moderne Bild des Alters ist einseitig negativ geprägt, dabei geht es älteren Menschen besser denn je. Sprache prägt unsere Vorstellungen und unseren Blick auf die Welt. Ob wir von einer sogenannten Überalterung unserer Gesellschaft sprechen oder das Alter als gewonnene Jahre bezeichnen, macht daher einen beachtlichen Unterschied. Historisch betrachtet sind so unterschiedliche Aussagen zum Alter nicht neu. Unser Verhältnis zum Älterwerden war schon immer ambivalent. So auch in der Antike. In Homers Epos Ilias beispielsweise tauchen sowohl negativ dargestellte Figuren höheren Alters auf, als auch positive. König Nestor wird den Lesern als weiser und beredter Charakter präsentiert, während Priamos, seinerseits König von Troja, als altersschwach und hilflos beschrieben wird. Und im antiken Rom galten ältere Männer oft als macht- und ehrenvoll, denn oftmals wurde der Älteste zum männlichen Familienoberhaupt Pater Familias. Andererseits sah man die ältere Generation auch oft als geizig oder habgierig an. Im Gegensatz zu einer derart mehrdeutigen Vorstellung begreifen wir das Alter heutzutage jedoch fast ausschließlich als negativ. Dabei sprechen die Zahlen und Fakten eine ganz andere Sprache. Dank des medizinischen Fortschritts konnten wir zahlreiche lebensbedrohliche Krankheiten, wie etwa die spanische Grippe, ausrotten. Das ist ein Grund dafür, dass unsere Lebenserwartung heute so hoch ist wie noch nie zuvor in der Geschichte. Das bedeutet jedoch nicht, dass Menschen im Alter länger leiden und krank sind. Ganz im Gegenteil. Tatsächlich wächst die sogenannte Gesundheitsspanne, also die Lebenszeit, die Menschen ohne altersbedingte Leiden verbringen, nämlich gleich mit. Außerdem sind Menschen im Alter oft zufriedener als in jüngeren Jahren. Nach der Münchner Generali-Altersstudie, die im Jahr 2017 erschien, sind die heute 65- bis 85-Jährigen so zufrieden wie nie zuvor. Ihren Gesundheitszustand beurteilen mehr als die Hälfte der Befragten uneingeschränkt positiv. Entgegen der gängigen Vorstellung lässt sich das Alter demnach keineswegs mit Schwäche und Leiden gleichsetzen. Statt uns vor dem Alter zu fürchten, sollten wir uns daher lieber daran üben, die Chancen des Alterns zu erkennen und diese Zeit als gewonnene Jahre zu begreifen. Blink Nummer 3. Cicero und Ernst Bloch entwarfen positive Vorbilder für die Kunst des Alterns. Ein guter Wein wird mit der Zeit angeblich immer besser. Lagert man ihn dunkel und bei richtiger Temperatur, entfaltet sich mit den Jahren sein Charakter. Analog zum Wein können auch wir mit dem Alter reifen und an Charakterstärke gewinnen. Wie ein solcher Reifeprozess aussehen kann, zeigen uns zwei große Denker. Der Staatsmann und Philosoph Marcus Tullius Cicero, der berühmteste Redner Roms, lobte beispielsweise schon im ersten Jahrhundert vor Christus die positiven Aspekte des Alterns. So muss das Alter nach Cicero kein Lebensabschnitt der Untätigkeit sein, sondern es ist vielmehr eine Zeit, in der wir uns für die Gemeinschaft engagieren können. Umgemünzt auf unsere Gegenwart heißt das Alter ist die perfekte Zeit, um sich ehrenamtlich zu betätigen, ganz egal, ob man nun eher Lust auf Gartenarbeit in der Gemeinde hat oder geflüchteten Menschen Deutschunterricht gibt. Der Angst vor dem Schwinden der geistigen Kräfte im Alter setzt Cicero die Idee des immerwährenden Lernens entgegen. Mit dieser Erkenntnis war Cicero der modernen Hirnforschung ganze 2000 Jahre voraus. Dank letzterer haben wir heute die wissenschaftliche Bestätigung, dass der Mensch bis ins hohe Alter lernfähig ist. Und nicht nur das. Wer geistig auf Trab bleibt, wird auch seltener dement. Selbst der Tod, das unausweichlichste aller Ereignisse, muss uns laut Cicero keine Kopfschmerzen bereiten. Entweder löscht der Tod unser Bewusstsein gänzlich aus, womit auch jegliches Leid verschwindet. Oder aber unser Geist lebt weiter, was für Cicero der ewigen Glückseligkeit gleichkommt. Machen wir von der Antike einen Schwenk in die Philosophie des 20. Jahrhunderts, wo sich Ernst Bloch in seinem Hauptwerk »Das Prinzip Hoffnung« ausführlich mit dem Altern auseinandersetzt. In seiner 1954 erschienenen Abhandlung skizziert Bloch ein positives Wunschbild des Alters. Er stellt die Frage, wie sich der alternde Mensch selbst Gutes tun kann. Um gut zu altern, so Bloch, muss er sich zunächst einmal seinen Ängsten vor dem Altern stellen. Denn je älter Menschen werden, desto mehr fürchten viele ihren schwerfälligen, erschöpften Körper sowie Armut und Einsamkeit. Doch diesem negativen Image stellt Bloch die Vorstellung des Alterns als Rückblick und Ernte sowie als Wein und Beutel entgegen. Damit meint er, dass Lebensgenuss, also Wein, und finanzielle Sicherheit, also der Beutel, als Früchte des arbeitsreichen Lebens den Lebensabend bereichern können. In diesem Bild vom Alter haben wir die Erlaubnis, uns auszuruhen und erschöpft zu sein. Schließlich ist das Alter die Zeit, in der wir von den Ereignissen, die wir erlebt haben, zehren und uns gemütlich in stillere Gefilde zurückziehen können. Blink Nummer 4. Die Strategie der 4L. Laufen, Lernen, Lieben und Lachen hilft uns dabei, glücklich und in Würde zu altern. Eine solche Gelassenheit im Alter, wie Ernst Bloch sie anstrebte, kommt nicht von allein. Viele alte Menschen sind tatsächlich einsam und verbittert. Mitunter spielen dabei unglückliche Lebensumstände eine Rolle, aber vieles hängt auch von uns selbst ab. Glücklich zu altern ist keineswegs selbstverständlich, man muss schon etwas dafür tun. Doch die gute Nachricht ist, so schwer ist das gar nicht. Für die richtigen Interessen und ein glückliches Altern hat Höffe eine Strategie, in der sich vier Dimensionen des Menschseins miteinander verzahnen. Höffe nennt sie die 4L. Laufen, Lernen, Lieben und Lachen. Laufen steht ganz allgemein für die körperliche Dimension. Ob wir uns dabei nun fürs Wandern, Schwimmen oder Fahrradfahren entscheiden, ist vollkommen egal. Hauptsache, wir bewegen uns, sind an der frischen Luft und haben Freude daran. Wenn wir uns körperlich betätigen, bleiben wir im Alter nicht nur fitter, wir beugen auch diversen Krankheiten vor. Lernen steht für die geistige Dimension. Lebenslanges Lernen hält übrigens nicht nur unsere Gehirnzellen frisch, es steigert sogar unsere Lebenserwartung. Das sagen zumindest diverse wissenschaftliche Studien. Menschen, die länger als eine halbe Stunde am Tag lesen, werden älter als jene, die es nicht tun. Die dritte L-Dimension ist die Liebe. Sie umfasst jedwede Art von sozialen Beziehungen, meint also sowohl Partnerschaft und Familie als auch Freunde und Bekannte. Anerkennung und das Gefühl, geliebt zu werden, wirken dem Altern nämlich entgegen. Freundschaften und soziales Engagement in gemeinnützigen Vereinen stärken darüber hinaus das Selbstwertgefühl. Lachen ist die vierte und letzte Dimension. Sie steht für positive Emotionen. Man kann es auch die Kunst der Lebensfreude nennen, die sich in unserer Fähigkeit zu lächeln und zufrieden zu sein ausdrückt. Sie ist das beste Mittel, um der im Alter lauernden Verbitterung die Stirn zu bieten. Entscheidend für ein gutes Altern ist, dass wir keine der vier L-Dimensionen vernachlässigen. Außerdem gilt, wir können unmöglich zu früh damit beginnen, diese Gewohnheiten zu kultivieren. Würdiges Altern ist jedoch nicht allein Aufgabe des Individuums, sondern auch der Gesellschaft. Was damit genau gemeint ist, schauen wir uns im nächsten Blink an. Blink Nummer 5. Die Ethik des Alterns beinhaltet einige Verpflichtungen für Jung und Alt. Alte Menschen haben in ihrem Leben meist viel für Jüngere getan. Sie waren Eltern, Großeltern, Lehrer oder Mentoren. Wir schulden ihnen daher Anerkennung für das, was sie für die jüngere Generation geleistet haben. Diese Anerkennung ist gewissermaßen unsere moralische Pflicht, aus der sich auch das moralische Recht älterer Menschen ableitet, Hilfe zu erfahren, wenn sie diese benötigen. Wir können uns diese Hilfe als eine Art Generationentausch vorstellen. Solch ein Leitfaden in Bezug auf das Altern und unseren Umgang mit alten Menschen liefert uns die Deontologie, die sogenannte Pflichtethik, ein Teilgebiet der Ethik. Die Pflichtethik beinhaltet nicht nur Verhaltensvorschläge, sondern regelrechte Pflichten, also nicht, was wir tun sollten, sondern was wir tun sollen. Die Ethik lehrt uns, dass wir die Schwächen alter Menschen nicht ausnutzen dürfen. Und auch wenn alte Menschen unsere Unterstützung und persönliche Zuwendung brauchen, sind sie weiterhin selbstbestimmte Menschen. Wir müssen uns daher so um sie kümmern, dass wir sie dabei nicht entmündigen. All diese Pflichten kommen im Endeffekt auch uns selbst zugute, denn schließlich wollen auch wir im Alter respektvoll behandelt und nicht ausgenutzt werden. Ältere Menschen haben jedoch auch sich selbst gegenüber eine gewisse moralische Verpflichtung, in Würde zu altern. Dieses würdevolle Altern kann als eine Art Prozess der Vollendung verstanden werden, der sich in drei Phasen gliedert. In einer ersten Altersphase nehmen wir das Älterwerden vor allem als Verlust wahr. Unsere Kräfte schwinden, was wiederum dazu führt, dass auch unser Selbstwertgefühl abnimmt. Dieses Gefühl des Verlusts wandelt sich in der zweiten Phase des Alterns jedoch zunehmend zu einer freundlicheren Einstellung gegenüber dem Alter. Wir erkennen, dass wir mit dem Alter auch eine ganz neue Freiheit gewinnen. Wir müssen niemandem mehr etwas beweisen, haben die Zwänge von Karriere und Konkurrenz hinter uns gelassen. Stattdessen können sich nun Selbstachtung, Humor und Güte entfalten. Mit der dritten Phase erreichen wir dann die Vollendung. Wir akzeptieren die Endlichkeit des Lebens, während wir trotzdem den Gewinn dieser neuen Lebensphase erkennen. Blink Nummer 6. Die Kunst des Alterns beinhaltet auch Gelassenheit gegenüber dem eigenen Tod. Unschlagbare 969 Jahre soll die biblische Figur Methusalem geworden sein. Die Bibelschreiber haben sich womöglich um einige wenige Lebensjahre verrechnet, doch egal, wie viele es nun waren, letztlich starb er wie jeder Mensch. Da das Sterben zum Kreislauf des Lebens dazugehört, wieso haben wir dann so große Angst davor? Warum ist der Tod nach wie vor ein Tabuthema? Statt die Augen davor zu verschließen und sie mit allen Mitteln zu verdrängen, täten wir besser daran, die eigene Sterblichkeit zu akzeptieren. Das Sterben wurde von antiken Philosophen zur Kunst ernannt. Zur Ars Moriendi. Diese Kunst besteht hauptsächlich darin, angesichts des unausweichlichen Todes gelassen zu bleiben. Dafür existieren diverse Strategien. Sokrates dachte beispielsweise, ein moralisches Leben geführt zu haben, erleichtere das Hinübertreten ins Jenseits. Cicero vertrat hingegen die Auffassung, wir könnten den Tod gewissermaßen überleben, indem wir bleibende Werke hinterlassen. Für die antiken Stoiker war der Tod nichts, vor dem man sich fürchten muss, da er Teil des natürlichen Kreislaufs der Dinge ist. Und über Dinge, die man sowieso nicht ändern kann, sollte man sich keine grauen Haare wachsen lassen und erst recht keine Energie darauf verschwenden. Die Kunst des Sterbens bedeutet demnach nicht, den eigenen Tod zu planen, sondern ihn einzuplanen und sich gedanklich auf ihn vorzubereiten. Das äußert sich etwa in dem Versuch, jegliches Verhalten zu vermeiden, das wir im Falle unseres plötzlichen Ablebens bedauern oder für das wir uns schämen würden. Zu der Kunst gehört es auch, sich auf mögliche Diagnosen von tödlichen Krankheiten einzustellen, wie zum Beispiel fortgeschrittenen Krebs. Wenn man dann eine solche Diagnose erhält, gilt es, das Leben bis zum Moment des Todes möglichst zu genießen. Wer sich im Laufe seines Lebens in stoischer Gelassenheit geübt hat, wird einen solchen Schicksalsschlag mit Sicherheit besser ertragen als jemand, der den Tod gedanklich stets verdrängt hat. Doch die Kunst zu sterben ist nicht nur eine gedankliche, sondern auch eine soziale Aufgabe. Wir müssen uns Zeit dafür nehmen, unsere todkranken und sterbenden Freunde und Familienmitglieder zu besuchen und bis zum Tod zu begleiten. Wir brauchen daher eine Kultur des Sterbens, die den Tod wieder mehr in die gesellschaftliche Mitte rückt. Denn erst wenn der Tod sein Tabu verliert, können wir dafür sorgen, dass sterbende Menschen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie für ein würdevolles Aus dem Leben scheiden benötigen. Das heißt konkret, dass wir sterbende Menschen auch in ihren letzten Lebenswochen sozial einbinden und ihnen Lebensqualität ermöglichen. Und nach dem Tod von Menschen, die uns nahe standen, sollten wir uns Zeit nehmen, um innezuhalten. Dabei sind ritualisierte Handlungen, wie etwa ein feierliches Begräbnis, wichtig, um den Verstorbenen noch einmal den ihnen gebührenden Respekt zu zollen. Blink Nummer 7. Die Kunst des Alterns hat für unsere Gesellschaft einen demokratischen Wert. Was du als Kind nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem Älteren zu. So lautet Höffes Version der goldenen Regel aus der humanistischen Ethik für ein gelungenes Zusammenleben von Alt und Jung. Die Kunst des Alterns ist für ihn eng mit der Frage verbunden, wie wir unsere sozialen Beziehungen gestalten. Da Altern und Sterben ein untrennbarer Teil des Lebens sind, macht uns das Altern alle gleich. Daher basiert die Kunst des Alterns auf einer demokratischen Vorstellung. Da wir alle altern müssen und alle Menschen in ihrer Würde gleich sind, sollten wir auch alle in Würde altern dürfen. Auch die oben beschriebenen 4 L des würdevollen Alterns stehen jedem Menschen, unabhängig von Reichtum und Bildung, offen. Ein wesentlicher Aspekt der Kunst des Alterns ist die freiheitliche Selbstbestimmung des Menschen. Ältere Menschen haben ein Anrecht darauf, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Das gilt sowohl für die körperlichen Grundbedürfnisse als auch für darüber hinausgehende Bedürfnisse wie Zuneigung und Sinn im Leben. Nach Meinung des Autors müssen wir die freiheitliche Selbstbestimmung älterer Menschen sogar so weit respektieren, dass wir auch den Wunsch nach einem vorzeitigen Tod gewähren müssen. Das heißt konkret, wer nicht weiterleben möchte, sollte auch nicht zum Leben gezwungen werden. Allerdings müssen wir bedenken, dass es sich beim Alterssuizid nicht immer um einen Akt der Selbstbestimmung, sondern manchmal um eine Art Hilfeschrei handelt. Die ältere Person will vielleicht nicht vorzeitig sterben, sondern sucht nach Zuneigung und Unterstützung. Fürsorge im Alter ist daher eine gesellschaftliche und mitmenschliche Pflicht. Momentan werden wir der Idee eines demokratischen, würdevollen Alterns jedoch noch nicht gerecht. Betrachten wir beispielsweise den Tod einmal global, stellen wir fest, dass weltweit noch immer viele Menschen aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen früher als nötig sterben. Wenn alte Menschen ohne medizinischen oder menschlichen Beistand sterben müssen, ist das nicht würdevoll. Eine solche Art des Sterbens verfehlt sämtliche demokratischen Maßstäbe von Würde, Selbstbestimmung und Gleichheit. Unser Ziel muss es daher sein, diese Gleichheit herzustellen und für ein würdevolles Altern für alle zu sorgen. Das waren also die Blinks zu Die hohe Kunst des Alterns von Ottfried Höffe. Die Quintessenz dieser Blinks könnte man wie folgt zusammenfassen. Würdevoll zu altern ist eine hohe Kunst. Wenn sie gelingt, kann das Alter durchaus zu etwas Positivem werden. Dazu müssen allerdings Jung und Alt dafür sorgen, dass alle Menschen in Würde altern und sterben können. Das Alter darf nicht dem reinen ökonomischen Kosten-Nutzen-Denken unterworfen sein, sondern Pflege von älteren Menschen als ethische Pflicht aller Menschen verstanden werden. Zudem muss das heutzutage größtenteils negative Bild des Alters in ein positives verkehrt werden, was bereits Philosophen wie Cicero und Ernst Bloch vorgemacht haben. Für alternde Menschen ist es vor allem wichtig, eine Gelassenheit gegenüber dem Tod zu entwickeln und die 4L Laufen, Lernen, Lieben und Lachen bis ins hohe Alter zu praktizieren. Hast du möglicherweise ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Die hohe Kunst des Alterns als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.